Ein etwas anderer Podcast.
Hallo Ehefrau.
Hallo Ehemann.
Hallo Karin.
Hallo Tore.
Willkommen, werter Zuhörer.
Willkommen, werter Zuhörer.
Willkommen bei einem etwas anderem Podcast. Ein Podcast, bei dem wir eigentlich über eine einzige Szene sprechen, aber eben auch ganz viel über Filme und Erzählungen im Allgemeinen. Entstanden ist diese Ausgabe aus einem Gespräch, das wir vor unserem Schwester-Podcast, Data sein Hals, konkret die Blade Runner 2049-Episode, geführt haben. Das ging gar nicht künstlich und abgelesen.
Nein, gar nicht. Teil 1. Worum es eigentlich ging.
Auslöser war gar nicht eine Szene aus Blade Runner 2049, sondern eine Szene aus dem ursprünglichen Blade Runner von 79, glaube ich. Eine Kussszene. Also eigentlich die Kussszene, die einzige Kussszene im Film. Und unserer Meinung nach eine heftige Kussszene im negativen Sinne. In den Shownotes findet ihr die entsprechende Szene. Ich kriege, glaube ich, so langsam eine ganz gute Mischung aus Freisprechen und Ablesen hin.
Schön, dass du...
Daraus entwickelte sich eine Diskussion darüber, ob dies nicht mehr eine gewalttätige Szene als eine romantische ist. Außerdem, inwieweit ein Film wie Blade Runner, als inzwischen schon etwas ergrauter, also älterer Film, einfach nur Ausdruck seiner Zeit ist und dem zeitgenössisch staunenden Publikum quasi wie ein Museumsexponat sich selber präsentiert und ein inzwischen überkommenes Frauen- und Männerbild präsentiert oder ganz anders gefragt. Wie weit ein Film Weltbilder transportieren kann und auch Frauen- und Männerbilder transportieren kann oder Menschenbilder allgemein und wie nachhaltig der das tun kann.
Mhm.
Also im Sinne von verliert er an Einfluss, weil er alt ist, ist das, was er in den 70ern vielleicht gesellschaftlich oder 60ern und 80ern noch akzeptiert war und der Film ja eins zu eins später, von späterem Sehen, weiter transportiert, immer noch verstehst du, was ich meine? Der Film ändert ja seine Meinung, seine Ansicht über sich selber nicht.
Das also er, der Film zeigt immer noch das Gleiche.
Er zeigt immer noch das
Gleiche. Ob man ihn 1970 guckt oder 2020.
Was sich natürlich verändert, ist, wie wir das dann sehen. Aber ist der Film deswegen vom Haken damit zu einer eventuell heute nicht mehr so akzeptierten Aussage, dass wir dann einfach sagen können, ja, aber das ist ja alt.
Naja, also einfach so kann man es nicht sagen.
Ja.
Man kann natürlich für sich selber sagen, das ist nicht mein Bild und meine Herangehensweise, deswegen verändert es mich nicht. Dazu muss man allerdings, finde ich, muss der Mensch, der das dann guckt, darüber reflektiert nachdenken können, was da passiert ist. Und man kann natürlich so einen Film nicht einfach, also man kann das ja in dem Sinne nicht ändern. Allerdings ist es halt schwierig, das einfach ausklammern zu wollen.
Plopp. Infobox.
Infobox.
Plopp. Plopp. Infobox.
Infobox. Gut. Als Einstimmung. Für die nächsten Minuten empfehle ich das Musikvideo zu dem Bob Dylan-Song Du Quesne Whistle oder so. Oder vielleicht einfach dazu laufen lassen oder eben vielleicht auch nicht. Da passt alles zusammen. Link ist natürlich in den Shownotes.
Plopp.
Plopp.
Plopp. Plopp.
Da ist das ja bis heute von der Vorgehensweise her vor allem auch, in romantischen Komödien letztendlich so läuft.
Ja.
Das ist ja nach wie vor einer der wichtigen Erzählvarianten. Da ist es vielleicht nicht so aggressiv, aber es ist ja oft eine gerne erzählte Sache, dass ein Mann sich in eine Frau verguckt, weil sie irgendwie, keine Ahnung, besonders schön und besonders toll ist. Und dann tut er alles und macht und hampelt und stalkt mehr oder weniger, verändert seine Persönlichkeit, um sie zu kriegen. Oder versucht dann dabei auch noch sie zu manipulieren, dass sie denkt oder feststellen muss, dass er genau der Richtige ist. Es ist oft sozusagen verhindert, dass man zum Beispiel... Mann, wie das bei Blade Runner meine ich so ist, Mann und Frau sind irgendwie in einer Situation, die er als küssen, also wo er findet, er muss sie jetzt küssen und er bedrängt sie und tut es und sie gibt irgendwann nach. Das ist ja, also die Grundhaltung ist für mich die gleiche. Man muss den anderen nur offensiv überzeugen. Das ist entweder die indirekt, also die nicht körperlich übergriffige Sache, zum Beispiel man lauert der Frau einmal die Woche jeden Donnerstag mit einem Strauß Blumen auf, wenn sie von der Arbeit kommt. Oder mäht ihr jeden Samstag den Rasen, ob sie ja sagt oder nein oder ob der Rasen, so solche Dinge. Das ist so die, da fühlt man sich nicht körperlich angegriffen, aber man fühlt sich schon oder man kann sich schon so fühlen wie, ich kann das nicht selbst bestimmen. Und Nein sagen zählt nur für den letzten Schritt, aber für das Gesamtdings nicht. Das heißt, die Grundhaltung ist, die Frau muss zu irgendwas überzeugt werden. Und ich glaube, dass die sich nach wie vor leicht auch verstärken kann hin zu, ich drücke sie gegen die Wand und küsse sie so lange, bis sie ihren Mund öffnet.
Was ja eigentlich auch schon körperlich ist.
Und das ist tatsächlich eine Form von sexueller Übergriffigkeit.
Also was in dem Film passiert ist, es ist ja tatsächlich, dass er ihr den Weg versperrt. Also sie nicht gehen lässt und sie dann gegen die Wand drückt.
Genau.
Und das sagt, küss mich. Also sie dazu drängt, dass sie...
Ja, und das ist tatsächlich sexuelle Übergriffigkeit bis Missbrauch.
Und was mich bei diesem Film stört, ist ja auch tatsächlich da nicht, dass die Szene so gezeigt wird, weil das passt tatsächlich ins Setting in diese Welt rein. Das ist eine aggressive Welt, das ist eine nicht sehr empathische Welt. Eigentlich geht keiner gut mit dem anderen rum, sondern dass es auch durch die Musikauswahl romantisiert wird, eine romantische Note bekommt. Jo, harter Tobak. Und das auch noch bei einem meiner Lieblingsfilme. Und ich habe es lange übersehen, also einfach ausgeblendet. Oder einfach nicht die Antenne für gehabt. Und das finde ich eigentlich ziemlich traurig, weil ich eigentlich das Gefühl habe, für sowas Antenne zu haben. Ich könnte so sagen, das stört auch noch mein Selbstbild. Also für mich verdauenswürdig. Und doch in dieser Szene stecken einfach ganz viele Fragestellungen drin, die für uns interessant sind. Also Fragen wie, wie weit kann ein Film Weltbilder transportieren? Wie weit kann ein Film Weltbilder beeinflussen? Dahinter steht dann letztendlich auch die Frage, was macht ein Film mit mir? Und gerade habe ich das Gefühl, dass die Antwort auf diese Fragen eine sehr ähnliche Frage auch ein Stück weit mit beantworten kann. Warum liebe ich Filme? Teil 2. Die Macht der Erzählung. Für uns Menschen Erzählung jeglicher Form, Bücher, Geschichten, auch Musik zählt für mich ein Stück weit runter, Filme, Serien, all das, für uns unglaublichen Bedeutungsraum einnehmen können. Also dass wir viel Zeit, viel Energie darin investieren, einfach Erzählungen zu erfahren, über Erzählungen zu reden, sagen wir mal zum Beispiel Podcasten. Und das hat Gründe. Also Erzählungen sind für uns wichtig. Das ist halt, jeder, der sagt, es ist eine Unterhaltung, was von uns auch keiner sagen würde, aber man hört es immer wieder. Der übersieht vollkommen, wie wichtig ihm das selber sein muss.
Ja, beziehungsweise...
Der gerade fürs Kino, was weiß ich, wie viel Geld ausgibt, der monatlich seine Streamingdienste, Abos bezahlt oder der auch Tonnen von Büchern liest. Also all diese Leute, die die Erzählungen konsumieren, wie viel Raum es für die er einnimmt. Und dann selber aber die eigene Aktivität kleinreden, indem sie sagen, das ist eine Unterhaltung. Es ist für uns klassisch, traditionell, also ursprünglich waren es ja mythische Erzählungen von anderen Welten, aber es sind immer beispielhafte Erzählungen. Es sind Verhaltensvorgaben.
Ja, oder halt Verhaltensvariationen.
Ja.
Also es gibt ja kein Buch, sagt, außer du kaufst dir einen Ratgeber, sagt dir, so musst du dich verhalten. Manchmal, meistens unbewusster viel einflussreicher. Weil erstens bist du in dem Moment, wo du dir ja sagst, ich mache jetzt etwas zur Unterhaltung, ist man in der Regel viel relaxter. Also das heißt auch ja emotional viel offener.
Es geht ja noch weiter. Man ist nicht nur offener, man wird ja im Idealfall gefesselt. Also das zieht einen ja rein.
Ja, das ist so ein bisschen, finde ich, vergleichbar mit dem Spiel von Kindern. Ne? Die verarbeiten und konstruieren für sich Realitäten, indem sie sich nicht aktiv damit beschäftigen, sondern dass die einfach mit einfließen, was ihnen gerade in den Kopf fällt. Und Kinder, die zum Beispiel viel vorgelesen kriegen, spielen viel raumgreifender und viel variantenreicher. Und so ist es halt bei Erwachsenen, wenn sie etwas zur Unterhaltung und zum Vergnügen tun, versetzen sie sich eigentlich in die gleiche Geisteshaltung wie spielende Kinder, die dadurch ihr Leben lernen. Und das tun Erwachsene auch. Ich glaube, deswegen hat es auch so viel... Also ist das so groß, weil man eben ohne sich bewusst anstrengen zu müssen, also sein sozusagen die moralische kognitive Kraft einzusetzen, man ganz viel in sich verändert oder sich seine Sehnsüchte erfüllt. Also weiß ich nicht, all die Menschen, die unheimlich gerne romantische Liebesbücher, also Liebesromane, also jetzt egal ob gut oder schlecht geschrieben, aber man erfüllt sich letztendlich ja seine romantischen Gefühle durch jemand anderen.
Erzähl mir, welche Erzählungen du konsumierst und ich sag dir, wer du sein möchtest.
Ja, oder vielleicht nicht unbedingt sein möchtest, aber Also ich finde zum Beispiel für mein persönliches aktives Leben die meisten romantischen Gesten furchtbar. Also vor allem, wenn es so ein Automatismus wird, ne? Ja. Dass jemand hier dass der Partner, der Partnerin jeden Samstag vom Einkaufen einen Blumenstrauß mitbringt. Ja. Andersrum, man kümmert sich das ganze Jahr um kleine Gesten gar nicht. Aber am Valentinstag und am Muttertag wird massenweise Scheiß rangekarrt. Und man muss sich ob man sich gerade eine halbe Stunde vorher, also ob man sich um 11:45 nachts noch gestritten hat, um 11:55, muss man sich lieben, weil Valentinstag ist. Das sind so die beiden Seiten, die ich gar nicht mag. Für mich. Aber ich lese gerne davon manchmal, wenn es irgendwie coole Ideen sind oder so, weil dann kann ich diesen kleinen Teil von meinem Bedürfnis befriedigen.
Einerseits trägst uns Geschichten in der Form aus, indem sie uns Dinge beibringen
können. Ja, oder zur Realität machen.
Ja, also beibringen können im Sinne von, dass sie uns ja tatsächlich, wie du sagtest, dass man sieht was im Fernsehen und entdeckt Möglichkeiten, die man sich von sich aus nicht hätte.
Ja, man sieht, sieht irgendwie plötzlich eine Frau, die, weiß ich nicht, Holz hackt, aber das mit einer unglaublich tollen Hochsteckfrisur.
Ja.
Oder der Mann sieht einen anderen Mann im Fernsehen weinen, was er selber nie konnte, aber immer dachte, wenn ich das doch nur könnte. Aber man erlaubt es mir oder ich habe es so gelernt.
Und also, dass einem Welten eröffnet werden, von die man auf selber nicht kommt.
Genau, und andersrum zementiert es aber eben auch das, was die Menschen immer gelernt haben.
Ja.
Also, dass es für die Frau zeigen kann, so eine Szene wie diese, dass es ja eigentlich ein Liebesbeweis ist, wenn der Mann sie bedrängt, um von ihr einen Kuss zu kriegen. Ja. Dass er sie so unwiderstehlich findet, dass er nicht an sich halten kann. Was eigentlich genau das Gegenteil ist. Genauso wird der Mann im Zweifelsfall, wenn das in ihm gelernt, wenn er es tief verinnerlicht hat, bestätigt darin, dass es eine Form von Liebesbeweis ist, wenn man eine Frau scheiße behandelt.
Das heißt, einerseits öffnet die Erzählungs unsere Aufnahmefähigkeit und schleust Dinge ein, was wir nicht unbedingt direkt mitkriegen, aber es verändert was in uns.
Genau.
Andererseits können wir selber Erzählungen dafür nutzen, um genau das selbst zu verhindern, indem wir unsere eigenen Weltsichten, unsere eigenen Ansichten verfestigen und mit einer weiteren Auseinandersetzung uns einfach verweigern können.
Genau, also, wir können aktiv, wenn es uns auffällt, sagen, und so soll meine Welt nicht mehr aussehen.
Ja. Nein, ich meine auch im negativen Sinne, dass wir eine Erzählung davon nutzen können, Weiterentwicklungen zu verweigern, indem wir uns nur das Nehmen zunutze machen und uns bestätigen lassen.
Ja, genau. Also man kann sich natürlich tonnenweise Filme angucken, in denen gesagt wird, obwohl du 2 Gramm zu viel wiegst und deine Augenbrauen nicht der neuesten Mode nachzupfst, kann ich dich lieben.
Oder man kann.
Oder man fängt an, Filme zu gucken, wo gesagt wird, weil du eben nicht dem Vogue-Titelbild entsprichst, liebe ich dich.
Ja.
Das geht halt beides.
Ja.
Man muss nur. Vor allem Leute wie wir, die darüber aktiv sprechen und sich damit auseinandersetzen, müssen oder können vielleicht auch anderen Leuten zeigen. Und das ist ja im Grunde das, was man sagt, wir sind, wenn man anfängt zu sagen, wir sind nicht mehr nur gegen Dinge, sondern wir sind für Dinge, dass man sie konkret verbalisiert und vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass morgen schon alle anderen auch so reden. Aber dass man es einfach so lange tut, bis man vielleicht 2, 3 Leute getroffen hat, die sagen, ja, habe ich drüber nachgedacht. Finde ich jetzt auch blöd. Aber wir sind ja nun mal alles Menschen, die auch, selbst wenn sie 80 wären, noch lernen könnten. Das macht uns eben aus, dass wir nicht so bleiben müssen, wie es uns jemand mal beigebracht hat.
Das war es ja schon. Das fängt doch schon mal gut an. Da drücken wir unsere Hoffnung aus. Der Film, der ist eine Chance. Der kann uns Türen öffnen. Wir müssen sie nur nutzen. Aber Moment, halt, das ist es doch nicht. Oder wir lieben den Film, weil er Macht über uns hat. Ist die höchste Form des Films etwa der Propagandafilm? Mensch, ärger dich nicht. Ist die höchste Form des Films etwa der Propagandafilm? Das manipulative Kunstwerk? Ist der Film einer als Unterhaltung getarnter Torwächter, der wünscht, unsere Erfahrungen durch die Erzählung zu lenken und zu zeigen, durch welche Tür wir zu gehen haben, der uns dazu bringt, unsere Erfahrungen aus dem sogenannten realen Leben über Bord zu werfen? Gehe ich gerade zu weit? Haben wir nicht vor ein paar Minuten erst beschlossen, eine positive Sichtweise zu suchen? Klang das bis gerade eben nicht noch furchtbar positiv? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Gibt es nicht noch die Möglichkeit, dass die Macht des Films zwar eine manipulative sein kann, aber nicht muss? dass die eigentliche Macht nicht in der absoluten Vorgabe der Perspektivendiktatur liegt, sondern in der Möglichkeit, in dem Angebot, es mal anders zu sehen, mal durch andere Augen sehen, mal andere Welten sehen, mal dieselben Welten anders sehen, mal durch fremde Bäuche kriechen. Dasselbe Medium, das uns einmal erzählen möchte, dass die Machtung eines anderen oder andersrum, dass ein Mensch seine Macht über den anderen an sich gerissen hat, seine Wehrlosigkeit irgendwie romantisch sei, kann uns an anderer Stelle zur Selbstbemächtigung inspirieren. Zu einer Art der Selbstbemächtigung, die den Rücken eines anderen einfach nicht nötig hat.
Es gibt ja tatsächlich auch unzählige Erfahrungsberichte darüber, dass zum Beispiel Frauen, weil sie, Grey's Anatomy gesehen haben, wo die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte Frauen Chirurgin werden, sie das Gefühl bekommen haben, das kann ich auch. Also oder bei Star Trek, dass, weil es Wissenschaftsoffizierinnen gab oder Captainen, Frauen oder Mädchen plötzlich sagten, das geht also auch.
Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich tatsächlich mit Star Trek ganz aktiv gemacht habe. Also abgesehen von meiner eigenen Geschichte, dass Star Trek tatsächlich für mich auch ein Gefühl gegeben hat, es ist okay, anders zu sein, weil die Andersartigkeit bei Star Trek akzeptiert wird in der Erzählung. Und zwar hatte ich ein Erlebnis auf der FedCon, was halt auch zu diesem Bild passt, zu dem Grey's Anatomy-Beispiel. Was aber auch andererseits überhaupt nicht zu der momentanen Diskussion, was Discovery angeht, passt. Es wäre kein Star Trek und so. Und ich habe mich ja auch rege, auch emotional an dieser Diskussion beteiligt. Aber ich hatte ein Erlebnis auf der FedCon, das mich das ein bisschen anders sehen lässt inzwischen. Und zwar war das ein Panel von einer der Discovery-Schauspieler, ich weiß nicht mehr, ich glaube der Typ, der Ash spielt, keine Ahnung wie der heißt. Da ist ein junges Mädchen aufgestanden in einer Discovery-Uniform. Mhm. Hat sich einfach dafür bedankt, dass diese Sendung ist, wie sie ist. Und hat all diese Dinge aufgezählt, die für mich bei Star Trek zu meiner Zeit wichtig waren. Mhm. Und gesagt, danke, dass ihr uns das gibt. Danke, dass ihr die Andersartigkeit, als ich kann das nicht mehr komplett wiedergeben. Ich kann jetzt nur so inhaltlich runterreißen. Aber danke, dass ihr uns zeigt, dass Frauen auch in starken Positionen sind. Also danke, dass ihr für uns ein Vorbild sein könnt. Danke, dass ihr Andersartigkeit als normal darstellt. Also danke, dass ihr Mut macht.
Ja, oder vielleicht auch, du hattest mir damals erzählt, dass sie auch gesagt hat, danke, dass ihr die Leute, so, die auch vielleicht anders sind, so darstellt, dass sie, weil sie anders sind, Positionen haben und nicht, obwohl.
Ja.
Also eben nicht wieder, wie es in romantischen Komödien ist, obwohl du der Musik die, oder die Balletttänzerin bist und ich bin der der Banker, sind wir zusammen, sondern weil du das bist.
Da dachte ich halt, okay, die Serie gibt mir selber nicht so viel, aber es scheint noch alles drin zu sein, was mich damals nach Star Trek gezogen hat, auch wenn ich selber vielleicht gerade nicht sehen kann. Also das heißt, so eine Erzählung beschränkt sich nicht darauf, einfach eine Erzählung zu sein, also im Sinne von Unterhaltung, sondern sie wirkt auf die Welt, sie wirkt auf die Leute ein.
Teil 3, Zeitgeist.
Aber nun dreht sich die Welt weiter. Da dreht der Mensch ja mit, dreht sich weg von seinen alten Filmen, dreht sich hin zu seinen neuen. Und wenn er dann sich wieder umdreht, scheint der alte Film plötzlich ein wenig verändert. Da schaut man einfach mit neuem Blick auf alte Bilder. Können wir da noch zu Recht davon ausgehen, dass alte Bilder mit dem neuen Blick ihre alten Wirkungen verloren haben? Ist die Wirkung des alten Films eine Wirkung auf Zeit? Reiner Zeitgeist.
Ist ein Film wirklich nur Zeitgeist, wirklich nur Momentaufnahme? Also ich bin der Meinung, dass das nicht ist. Weil ein Film, vor allem wir reden von Filmen wie Blade Runner, von Filmen, die seit ihrer Existenz immer wieder, also die ja fester Teil unseres erzählerischen Kanons, filmischen erzählerischen Kanons
bei manchen.
Bei manchen. Also immer wieder gesehen werden und weiter existieren. Und wie ich am Anfang auch schon meinte, aber trotzdem ihre Aussagen starr bleiben. Es ist immer derselbe Film.
Ja.
Ab der letzten Schnittfassung bei Blade Runner, das ist ein bisschen, aber egal. Es ist seitdem immer derselbe Film, der immer wieder seine Botschaften wiederkaut. Zwar den Kontext ändert, aber er selber starr bleibt da drin. Das ist ja keine Momentaufnahme. Der existiert ja weiter.
Ja, aber das ist wiederum auf der anderen Seite halt schwierig. Es ist ja immer sozusagen, also das Auge und das Gehirn des Betrachters definiert, ob er für den Einzelnen eine Momentaufnahme, der vor 14 Jahren oder halt noch später ist, oder ob er weiterhin festigt was man halt mal in der Zeit gelernt hat und niemals drüber weg, also oder weitergekommen ist.
Ja.
Das heißt, ich finde, das lässt sich absolut null festzurren, weil mir fallen kaum noch Veränderungen zum Beispiel an Autos auf.
Ja, die sind auch alle hässlich.
Ja, nein, aber so, ja, aber in der Zeit, ja, als ich noch Menschen kannte, ja, die sich intensiver damit beschäftigten, welche Autos sie jetzt, ja, als welches Auto sie vielleicht als nächstes anschaffen wollen, müssen, können, wie auch immer, fiel mir das auf.
Ja, also
was ich meine? Genau. Deswegen kann man nicht einfach generell sagen, Filme sind nie nur Momentaufnahme, aber sie sind auch nie, also, ne, weil sie genauso wenig immer für alle zu jeder Zeit das Jetzt beeinflussen.
Oder vielleicht kann ich es anders sagen, ein Film, der alt ist, hat Geschichte, die positiv oder negativ ist.
Oder beides.
Und er hat seine Gegenwart, also den Kontext, in dem er jetzt existiert. Ja. Weißt du, was mir gerade zwischendurch durch den Kopf gewabert ist? Die unendliche Geschichte. Man kann nie dasselbe Buch zweimal lesen.
Also die erste Euphorie bei einem Film, wenn man zum Beispiel etwa einen Film, auf den man lange gewartet hat, weil man von Anfang an mitgekriegt hat, dass er jetzt entsteht, oder gerade zum Beispiel Buchverfilmung, oder wenn aus einem Film, den man ganz gut fand, plötzlich man mitkriegt, da entsteht vielleicht eine Serie draus.
Ja.
Dieses das erste Mal sehen.
Das Gehyptsein.
Ja, und dieser innere, diese Aufregung, wie werden die Personen, gerade bei Büchern ist das ja so, von denen man sich eine Vorstellung gemacht hat, von denen man eine Stimme hatte, was taucht da vor dem Auge auf? Und wenn es dann auch irgendwie passt, wenn man Glück hat, dass man ähnliche Ideen hatte wie Drehbuchautoren und Regisseur und Schauspieler, diese unglaubliche Aufregung, dass man ja mit Leuten visuell in Kontakt sozusagen kommt, die man vorher nur in Buchstaben gesehen hat, das wird nie wiederkommen. Genauso wie wenn man sich einen Film mal guckt, über den man unglaublich enttäuscht war oder den man einfach kacke fand, und man guckt ihn 10 Jahre später nochmal und findet ihn plötzlich gut. Das ist tatsächlich wie die unendliche Geschichte. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Bedrängungs-, aber wir sind jetzt ein glückliches Paar, sind nicht einfach Unterhaltung, sondern sie können entweder dir sagen, so möchte ich aber nicht mit jemand anderem umgehen, oder sie bestätigen tief drinne das, was du irgendwie, was man dir vielleicht sogar in irgendwelchen familiären Geschichten sozusagen schon erzählt hat.
Vorgelebt hat.
Oder was man dir sogar gezeigt hat.
Ich habe noch eine Nachfrage. Du hast meiner Meinung nach 2 wichtige Dinge angesprochen, die ich richtig und wichtig finde. Also 2 richtig wichtige Dinge. Aber ich kann dazwischen keine richtige Brücke schlagen.
Mhm.
Einerseits die Aussage, dass ein Mensch ein Buch nicht zweimal lesen kann. Dass die erste Begeisterung, das Gehyptsein, ein einmaliges ist.
Ja.
Und dass beim nächsten Mal, also beim zweiten, dritten, vierten Mal oder was weiß ich, den Lesen, man halt das Buch, beziehungsweise in unserem Fall natürlich den Film, ein wenig anders sieht. Das war die erste Aussage. Als Fazit kann ich, und das haue ich jetzt einfach mal zwischen ergänzend, sagen, dass zwar der Film jedes Mal derselbe ist, aber ich, der den Film anschaut, es nicht ist und deswegen die andere Sichtweise kommt. Andererseits der Hinweis darauf, dass der Film ein Potenzial hat, Veränderungen in einem auszulösen oder umgekehrt bereits Gelerntes noch verstärken kann. Wie spielt das zusammen? Auf der einen Seite der Mensch, der sich verändert und immer wieder mit anderem Blick auf den sich nicht verändernden Film schaut, und auf der anderen Seite der Film, der den Menschen verändert.
Wieso passen das nicht zusammen?
Ja, was mich fehlt, ist das tatsächlich, was die beiden Eigenschaften, also des Films verbindet. Also,
naja, es ist ja schon alleine dieses, wenn du einen Film anfängst, also das allererste Mal guckst und der ist gut, bist du gefangen einfach in dem, was passiert als nächstes oder wie wird das nächste gemacht. Und wenn du ihn das erste Mal geguckt hast und ihn dann zum Beispiel auch vor allem so nah daran wieder guckst, dass du dich noch an den Verlauf erinnerst, was man ja eigentlich sehr lange tut, wenn man einen Film gut fand von beim ersten Gucken, dann ist es schon alleine, weil du eben dich nicht mehr auf die reine Handlung konzentrieren musst. Ja. Also da bist du anders als beim ersten Gucken. Fallen dir plötzlich Details auf, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Leute, die regelmäßig durchs Bild laufen. Die wirst du beim ersten Mal wahrscheinlich nicht gesehen haben, wenn es nicht ein spezielles Augenmerk darauf gab.
Oder wie es mir jetzt mit dem Blade Runner-Film ging.
Oder wie es jetzt mit dem Blade Runner-Film ging. Und zum anderen, weil der Film dir ja auch schon beim ersten Gucken vielleicht bestimmte Erwartungen erfüllt oder eben nicht erfüllt hat. oder weil er in dir bestimmte Gefühle hervorgerufen hat, hat er dich beim ersten Mal schon beeinflusst und beeinflusst dich aber bei jedem weiteren Gucken auch mit irgendwas. Und sei es nur, weil du plötzlich bei dem Film was bemerkt hast, was du dann auch in anderen Filmen suchst oder siehst.
Das heißt, mit dem Kennenlernen des Films, durch das mehrere Schauen, merkst du auch mehr, was der Film gerade macht.
Genau.
Und was er auch im Zweifelsfall mit dir macht und wie er es macht.
Ja.
Und das heißt aber auch wiederum dadurch, dass du es bei einem Film festgestellt hast. Kannst du es eventuell bei einem anderen Film, den du dann länger zwischendurch nicht gesehen hast?
Oder den ich noch nie gesehen habe, je nachdem.
Genau.
Das, es ist im Grunde so, wie wenn man eine Sprache besser lernt, man ähnliche Texte oder weiß ich nicht, besser verstehen kann.
Und andersrum verändert sich der Film seiner Wirkung auf dich dadurch.
Ja.
Indem du ihn anfängst besser zu verstehen.
Genau, manchmal schon. Manchmal verstärkt er nur das, was er eh schon hervorgerufen hat. Aber oft sieht man eben, weil man Dinge anders sieht, kriegt der Film ein bisschen andere Wirkung oder Bedeutung.
Jetzt mal ganz blöd, du kannst also einen dynamischen Dialog halten mit deinem Partner, der immer dasselbe sagt.
Ja, und ich kann auch einen Film dreimal gucken und der macht dreimal was völlig anderes mit mir, weil ich immer ganz anders drauf bin.
Teil 4. Wir nehmen die fragliche Szene jetzt auseinander. Was in dieser Szene wesentlich passiert, also der reine Ablauf, den haben wir, glaube ich, schon beschrieben. Aber trotzdem nochmal die Frage, was passiert da? Sagen wir vielleicht aus deiner Perspektive.
Naja, irgendwie, sie kommt ja zu ihm nach so einer Prügelei gedöns. Unser Protagonist.
Deckard.
Deckard kommt aus einer Schlägerei. Nach Hause, hat er sie eigentlich mitgebracht?
Sie hat ihn gerettet.
Ach so. Das Ach stimmt, genau. Nein, also er war irgendwie, was war der andere auch? Ist ja auch, eigentlich ist es egal.
Der jedenfalls, andere war auch ein Replikant, also ja. Sein Auftrag. Und das war tatsächlich ein... Und
ein Kampfreplikant, oder? Also der hatte auf jeden Fall besondere Kräfte. Eigentlich ist es wurscht. Also sie beiden sind...
Sie hat ihm das Leben gerettet.
Er nimmt sie mit nach Hause. Sie guckt sich halt schon alles an und ist auch interessiert. Also auch tatsächlich habe ich von Anfang an gedacht, romantisch interessiert. Auch wenn sie es nicht so wahrhaben will und überhaupt sie...
auf jeden Fall
sie guckt, ne,
an
sie,
ihn als Person.
Genau, sie nähert sich ihm und dann...
Sie
zieht ihre Jacke auf und öffnet ihre Haare und betrachtet sehr liebevoll, also finde ich zumindest irgendwie so sehr vorsichtig, seine Habseligkeiten, seine Fotos. Und dann sitzen sie zusammen am Klavier.
Also der Film baut insgesamt schon eine romantische Spannung.
Ja, und auch eine, dass sie das tatsächlich auch, also auch forciert.
Auch eine sexuelle Spannung.
Ja. So, und dann küsst er sie aufs Ohr und auf den Hals am Klavier. Und sie ist erstmal so, sie überlegt.
Das finde ich auch spannend. Der Gesichtsausdruck sagt nicht wirklich da aus, wie sie es gerade findet. Das ist
ja, ein Interpretations- es ist tatsächlich so ein Ding, was ich mir auch gut vorstellen kann, wenn man sozusagen zwar irgendwie möchte, aber es wirkt so, dass in ihr ganz viel widerstreitet.
Ja.
Ich meine, selbst wenn man vielleicht programmiert ist, aber wenn man so menschähnlich programmiert ist, wird das ja zu Irritationen führen. Und als er sich auf den Mund küssen will, zieht sie sich zurück. Die Stimmung wird irgendwie von seiner Seite aus fordernder und nicht, wie man das von einem partnerschaftlichen Grundhaltung erwartet, dass man das entweder tatsächlich konkret fragt, warum nicht. Und man kann ja versuchen, denjenigen zu überzeugen mit Gesprächen und sowas. Aber das lässt er erstmal. Sie ergreift quasi die Flucht. Er läuft hinter ihr her und knallt dann, als sie gehen will, die Tür mit der Faust zu.
Vor ihr, nicht hinter ihr.
Nee, genau. Ja. So, dass sie zieht die Tür auf und er rumst sie wieder zu. Ja. Man denkt im ersten Moment noch, er lässt sie ziehen. Drängt er sie auf die andere Seite des Flurs, ist nicht weit, aber so gegens Fenster, packt sie an den Schultern und bis dahin ist die Musik, also die ist erst so leise, ein bisschen romantisch, wie man das halt so macht, wenn man zeigen oder unterstützen will, dass sich was anbaut.
Also diese ganze Szene und das ganze Vorgeplänkel ist eigentlich mit einem Score komplett unterlegt. Der auch so, Saxophon, ne?
Ja, erst ist er halt nett, leise, romantisch, bis halt auch einfach zärtlich. Dann, wenn das an der Tür passiert, wird er nicht richtig beklemmt, aber so, er gerät sozusagen ein bisschen, finde ich, ins Ungleichgewicht und wird bedrohlich im Sinne von einfach, dass man jetzt in Hab-Acht-Stellung gerät, so ein bisschen. Und dann, wenn er sie packt, und gegen dieses Rollo, dieses mini kleine Markisenrollo-Dings da drückt, ist es auch immer noch so. Dann kommt er ihr näher, drückt ihr einen Kuss auf die Lippen, dann ist es immer noch so. Sie küsst so leicht zurück und in dem Moment setzt das dumme Saxophon ein und es wird atmosphärisch eine äußerst romantische Szene, Aber er sagt zu ihr, sag mir, dass ich dich küssen soll.
Fordernd.
Also er zwingt sie dazu. Er hält sie auch die ganze Zeit sehr doll an den Schultern fest und drückt sie gleichzeitig über so ein kleines Sideboard ans Fenster.
Eigentlich legitimiert er in dem Moment sein eigenes gewalttätiges Verhalten, oder? Indem er sagt, indem er ihr vorgibt, dass...
Genau. Ja. Er sagt ihr, du kommst, also im Grunde, unterschwellig sagt er, du hast den Anfang gemacht und du kommst hier nur unbeschadet raus, was man ja schon in Anführungszeichen setzen muss, weil sie ist ja schon beschädigt, also ne, sie ist ja schon gezwungen, wenn du mir dein Einverständnis gibst, was einfach zu spät ist. Das ist ja an sich, passiert das oft. Das ist auch vielleicht gar nicht böse von ihm gemeint, sondern er will von ihr eine konkrete Antwort haben. Aber durch die Musik wird es romantisiert und legitimiert, dass man, dass Mann mit Groß M und 2 N sich durch seine ihr körperliche Überlegenheit ihr Eingeständnis, also auch zu sich selbst, erzwingt und holt, dass sie das ja will.
Die Inszenierung. Das ist ja spannend bei dem Film, also bei dieser einen Szene, dass das alles tatsächlich bis zum bestimmten Punkt eigentlich ganz gut auch aus unserer Wahrnehmung zusammenpasst. Also der Aufbau dahin, dass das alles doch schon eine gewisse Erotik, dass das eine gewisse Romantik zugeneigt hat.
Ja, und dass sie sich füreinander interessieren und auch ja beide am Anfang wissen wollen, wie der andere so ist. Also dieses zusammen Klavierspielen ist ja auch eine Form von sich kennenlernen und... Das ist alles, bis dahin ist das alles so, wie man sagt, ja, so passiert das. Und so ist das auch für beide Seiten in Ordnung und auf Gegenseitigkeit beruhen.
Und selbst als es dann auch kippt, reagiert die Musik ja auch und
erstmal
verändert sich
passend. Genau dass man selbst, wenn man es vielleicht selber noch nicht so ganz verstanden hat, dass das jetzt nicht so cool ist, wird man darin unterstützt. Ja. Also man kriegt so ein leichtes, so ein Gefühl von, was läuft da denn jetzt? Und in dem Moment, wo es eigentlich ganz klar sein muss oder sein sollte, oh, da läuft aber gerade was ganz schön schief, wird es schön. Und wird es, endlich haben sie sich.
Ja, da kehren wir zurück zur romantischen...
Zur eigentlich missbräuchlichen romantischen Komödie.
Ja, also, ja, das inhaltlich. Und von musikalisch halt wieder zu der Musik, die wir vorher, bevor es gefährlich wurde.
Genau.
Das heißt, der Film weiß er eigentlich,
was anscheinend weiß der es die Musik geschrieben hat und auch die, die es zusammengeschnitten haben, dass das nicht so cool ist.
Oder dass es zumindest ein Problem, drinsteckt. Und trotzdem wird es musikalisch ab einem bestimmten Punkt umgedeutet.
Ja, genau. Es wird romantisiert und verschönt und... im Grunde auch weggewischt, dass er sich das Ganze, dass er sie dazu gezwungen hat, entweder sich mit etwas, also es wäre ja noch der beste Fall, dass sie für sich tatsächlich dadurch, also was heißt der beste Fall, eigentlich ist es sogar das Schlimmste, dass er sie zwingt, ihre Bedenken und ja vielleicht sogar ihren Gedanken, ihn zu schützen, das weiß ich jetzt nicht, aufgibt für ihn, weil sie gibt es ja nicht auf, weil sie selber sich nicht, also weil sie selber ohne ihn nicht sein kann, sondern gibt es auf, weil er will und findet, dass sie nicht ohne einander sein können und dass der Rest erstmal egal ist. Und das ist nicht nur körperlich unterdrückend bis misshandelnd, sondern eben auch psychisch.
Und wie gesagt, also wenn die Inszenierung nur ein bisschen anders gewesen wäre, weil diese gewalttätige Szene passt in diese Welt. Diese gewalttätige Szene passt dazu, dass es eine total empathiefreie Welt ist. Es ist Teil dessen, was wir die ganze Zeit schon erleben
vorher. Ja, aber dann kann man halt nicht musikalisch tun, als wäre es jetzt alles rosarot und schön und...
Die Wirkung. In Anbetracht dessen, was wir vorher alles besprochen haben. Dass ja Filme auf uns einwirken.
Ja, ich finde es tatsächlich sogar in dem Fall noch viel schlimmer, dass also nicht, dass es manche Männer darin bestätigt, dass sie sich holen können, was sie wollen, sondern dass es tatsächlich für Frauen, die unsicher darin sind, selber entscheiden zu können und zu dürfen, ob sie jemanden wollen oder nicht, oder ob, weil man kann ja sagen, man kann ja für sich innerlich entscheiden, oder Frau kann das, zu sagen, ich will den zwar, aber also, ne, so sozusagen meine Hormone sagen, nimm den und weiß ich nicht, aber es gehört ja schon auch vor allem für echte Beziehungen auch ganz viel im Kopf dazu. Wenn die etwas wirklich echt ungesund ist und man letztendlich bis auf kleine Sachen unglücklich in einer Beziehung ist oder schon in dem Anbahnen einer Beziehung, dann ist es richtig, dass der Kopf und der Bauch sagt, lass das, völlig unabhängig davon, ob man den gerade trotzdem küssen will oder nicht. Und gerade diese Menschen können dadurch sehr doll dieses überredet werden, ja tatsächlich genauso romantisieren. Ja. Ne? So, dass sie nicht mehr dem inneren Gefühl trauen, was sie ja sowieso schon nicht gut können. Dass das nicht okay ist, wenn der Mann sich seine Freundin so einsammelt. Dass sie das auch eigentlich nicht wollen, aber zack, sind sie wieder in der Situation. Weil wenn das einmal funktioniert, dann wird es weiter gemacht.
Das heißt, der Film fungiert als negativer Verstärker.
Also kann. Und ich glaube sogar mehr bei Frauen als bei Männern. Also gerade Frauen, die sich auf der einen Seite romantisch was wünschen, ne, dass es sich gut anfühlt und die aber andererseits einfach nicht kennengelernt haben, dass man dazu nicht überredet werden muss.
Das heißt, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der sich eh schon unsicher fühlt und in der Situation vielleicht sich gar nicht so sicher ist, ob er es, sagen wir mal, als falsch wahrnehmen darf, dass das gerade falsch für ihn ist. Und ich glaube nicht, dass das der eine Film bewirkt, aber die Masse an Erzählungen,
das immer wieder ist, dass man in Ecken, also dass man gegen Wände gedrückt wird, um sich einzugestehen, also ne, so dieses, dass man im Grunde ja durch solche Szenen in vielen Filmen, die es gibt, auch unterbewusst weiterhin vermittelt bekommt, dass es nur, also dass es richtig ist, dass man das nicht weiß und dass man jemand anderen braucht, der einem durch Fordern und auch wirklich einem ja einschränken bis hin zu körperlich angreifen, der einem dann sozusagen legitimiert, dass man das fühlen darf und dass es nur dann glücklich oder dass es nur dann schön werden kann, was ja nun mal wirklich so nicht funktioniert. Wenn beide am Ende feststellen, dass sie sich gerne miteinander rangeln und der eine absichtlich unterliegt, da ist das ja was anderes. Aber nicht ohne, dass man Dinge abgesprochen hat und sich eigentlich noch kaum kennt.
Das heißt, sie haben es ja nicht mit einer Absprache zu tun, sondern eigentlich mit der... Er nutzt ihre Schwäche auch.
Ja. Und er nutzt ihre Unsicherheit oder auch ihre emotionale Zerrissenheit aus.
Das haben wir ja vorhin schon angedeutet, aber vielleicht jetzt nochmal deutlicher. Die Situation ist, sie ist ja so in dem Film, dass er ist ein sogenannter Blade Runner. Er jagt Replikanten. Replikanten sind künstliche Menschen, kann man glaube ich so sagen, weil die sind, wie die durch medizinische Untersuchung nicht mehr direkt
zu erkennen,
nicht mehr zu unterscheiden von Menschen. Also künstliche Menschen, die ein Aufenthaltsverbot auf der Erde haben. Die werden als Arbeiter, Soldaten und so eingesetzt, aber auf außerirdischen Kolonien. Mhm. Auf der Erde haben sie kein Aufenthaltsrecht.
Also sie sind quasi überall anders, die Drecksarbeiter.
Genau.
Nur auf der Erde, da wo von denen sie geschaffen wurden, sind sie nicht erwünscht, weil sie nicht passen.
Ja. Und sein Job ist es so, welche Replikanten heißen die, aufzuspüren und es heißt in Ruhezustand zu versetzen. Also faktisch bringt er sie um.
Mhm.
Die haben keine Rechte und so. Es bedarf keines Gerichts, weil sie sind keine Menschen. Aus deren Perspektive.
Mhm.
So, und sie ist halt Replikantin. Sie ist auf der Erde, sie ist aber auf der Erde erschaffen worden und sie ist es von dem, es gibt eine große Firma, die sie alle herstellt, diese Replikanten, und von dieser Firma ist sie halt auch. Und sie hat sich bis vor kurzem noch als Nichte des Chefs dieser Firma
gefühlt. Also sie ist tatsächlich sozusagen auch entwickelt worden, um
zu täuschen. Das Ziel von Tyrell, dieser Firma, ist es tatsächlich, Replikanten zu erschaffen, die sich kein bisschen mehr, es gibt auch Möglichkeiten, kein bisschen mehr von Menschen zu unterscheiden.
Damit er die Gesellschaft unterwandern kann oder einfach nur, um mehr Geld zu verdienen?
Das wird im Film nicht gesagt.
Ach so.
Das ist noch nicht mal so direkt, dass sein Ziel ist. Aber
es ist einfach
so. Aber er hat bewusst diese Rachel eingesetzt, um den Test, mit dem man sie dann doch unterscheiden kann, zu unterwandern, um zu zeigen, dass dieser Test nicht mehr funktioniert.
Mhm.
Der Test hat aber funktioniert. Danach ist sie quasi freiwillig geworden.
Ja.
Also, und bis vor kurzem war sie halt in der Selbstwahrnehmung noch ein Mensch. Mhm. Und nun ist sie sein Auftrag. Das heißt, wir haben so ein enormes Machtgefälle zu tun. Das heißt, die hatte auch nicht viel Möglichkeiten.
Nee, genau, weil sie fragt ihn, auch jetzt noch wirst du mich jagen, wenn ich jetzt verschwinde? Ja. Und er sagt ja. Und damit ist ja schon vorher gesetzt, dass alles, was er ab da macht, sie keine Wahl mehr hat.
Das heißt, in diesem Moment, wo der Film halt das Ganze wieder romantisiert er nicht nur eine ganz direkte, aggressive Situation, einseitig aggressiv.
Ja, sondern er romantisiert auch das massive
Ausnutzen von Macht.
Und ja, oder auch tatsächlich von einer existenziellen Notlage. Weil wenn sie jetzt wegläuft, tötet er sie. Das heißt, sie kann sich nur in diese Abhängigkeit begeben, die nicht nur rein existenziell, sondern auch noch sexuell ist. jetzt, also dadurch wird. Und das wird geschönt. Das ist eigentlich ziemlich übel.
Nun behaupte ich als jemand, der es jahrelang übersehen hat, das ist ja bei diesem Film sehr eindeutig.
Ja.
Zeitgeist. Also inwieweit repräsentiert so ein relativ alter Film auch nur seinen alten Zeitgeist und verliert er die Wirkung dadurch?
Ja, das Problem in dem Fall ist, weil ich gerade überlege, in meiner persönlichen Wahrnehmung sind die 80er schon weit entfernt von den 50ern und 60ern und 70ern, was aber tatsächlich mir in den letzten Jahren immer mehr auffällt, meine persönliche Lebensweltblase ist. Ich habe das so erlebt. Ich habe in meinem direkten Umfeld tatsächlich auch als kleines Kind und auch als Jugendliche in den 80ern und 90ern, also die ich als positiv auch wahrgenommen habe, Beziehungen erlebt, die Partner, also ne, die gleichberechtigt laufen, soweit das vom Inneren her ist. Natürlich ist das von außen, also sind Dinge, die von außen kamen, waren nicht gleichberechtigt, aber die waren, die wurden in meinem Umfeld, das, was mich auch geprägt hat, wofür ich heute einstehe, ohne es zum großen Thema zu machen, als schlecht dargestellt. Also es war schlecht, dass eine Frau große Schwierigkeiten hat, überhaupt zum Vorstellungsgespräch zum Beispiel in eine Automechanikerwerkstatt eingeladen zu werden oder dass jemand, eine Frau, die Chemikerin werden wollte oder die Mathe studieren wollte, dass die große Schwierigkeiten hatte. Das wurde bei mir immer als ungerecht und nicht gut dargestellt.
Aber es war noch damals so.
Es war völlig normal so. Und es wurden auch, also auch Mädchen noch sehr massiv angefeindet. Also ich habe auch Großeltern, die mir keine He-Mans und Autos kauften, weil das ist Jungsspielzeug. Aber das wurde bei mir schon bei meinen Eltern als die spinnen doch. Ich habe es trotzdem nicht gekriegt. Ich habe beides von meinen Eltern nicht gekriegt, weil es aus Plastik war. Aber so, man wurde sozusagen eher noch gelobt dafür. Also man wurde eher bestätigt, wenn man sozusagen gegen irgendwelche Gender-Klischees lebte. Und das ist ja heute immer noch nicht. Die Lebenswelt ist nicht so, dass Mann und Frau gleichberechtigt.
Das heißt, was damals noch schon als Problem galt, ist eigentlich bis heute nicht gelöst.
Nee, also wenn ich zum Beispiel, also ich erlebe das in meiner Arbeit im Kindergarten so, dass nach wie vor immer noch am meisten die Mütter ihre Kinder bringen und auch die Hauptabsprache Sachen treffen und sich tatsächlich so mehr oder weniger indirekt dafür entschuldigen, wenn wir die Liste machen für die Notfalltelefonnummern, wenn sie ihre Männer als Erstanrufnummer angeben. Also wir machen das tatsächlich inzwischen so, dass wir uns alle, also wir müssen uns ja eh alle Nummern geben lassen, aber dass wir auf unserer Notfallliste markieren, wen man zuerst anruft, wenn was ist. Weil es nicht mal, man nicht davon ausgehen sollte, darf und muss, dass es immer die Mütter sind. Aber das ist halt einfach was und ich habe das auch schon oft gehört, dass wenn Väter angerufen werden, dass sich die Leute dafür entschuldigen, die sie anrufen. Es tut mir leid, dass wir sie jetzt aus, weiß ich nicht, auf der Arbeit stören, aber wir erreichen ihre Frau nicht, wenn es um die Kinder geht. Oder eben, dass bis heute für gleiche Arbeit Frauen 21% weniger Lohn erhalten. Und dass immer noch in vielen Berufen es generelle Verbote für Frauen gibt, weil zum Beispiel bei den Müllwerkern das zu schwer ist. Dass sobald in deinem Pass also oder deinem Ausweis weiblich steht, du als Mülltonnenräumer nicht genommen wirst, weil die Berufsgenossenschaft per se sagt, die Frauen wollen ja vielleicht irgendwann Kinder kriegen. Und es wird in dem Fall die Frauen nicht konkret gefragt, ob sie vielleicht mit 20 schon weiß oder mit 25, dass sie keine Kinder
das
haben.
Das heißt, Mann, ja.
In dem Fall immer noch Mann.
Ja, das traut den Frauen nicht ihre eigenen Entscheidungen der Hinsicht. Und auch nicht die eigene Einschätzung, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht.
Genau.
Ja.
Also, weil, wenn sich dann immer noch keine Frau bewirbt, ist das so.
Es geht auch gar nicht darum, dass wir vielleicht viele Frauen zur Bundeswehr wollen oder so, sondern es geht um die gleichen Möglichkeiten für die Einzelnen.
Ja, es gibt sicherlich Sachen, wo, also sagen wir mal so, wo zum Beispiel Frauen aufgrund einer Körpergröße eventuell benachteiligt sind, weil bestimmte Dinge halt nicht funktionieren. Das ist aber dann eine ähnliche Sache wie...
Aber selbst das ist ja, ich glaube, das Grundproblem ist, dass wenn mit einer Gruppe eine Eigenschaft verbunden ist, weil sie sehr wahrscheinlich ist, werden damit alle mit reingenommen, die zwar zu dieser Gruppe gehören, wie zum Beispiel Körpergröße, die aber trotzdem nicht dazugehören. Ich meine, ich habe eine Mitbewohnerin gehabt mal, die war fast 2 Meter groß. Die trifft dieses Problem halt nicht zu.
Genau. Ja. Und dann muss man es halt an anderen Dingen festmachen. Und das ist ein Zeitgeist, der irgendwie nicht weggegangen ist. Und ich meine, wir würden nicht immer noch über toxische, romantische Komödien sprechen, wenn es sich grundlegend geändert hätte in den letzten 40 Jahren.
Ja, darauf wollte ich mich gerade auch zurück, also auf ganz speziell dieses Romantisierung von Übergriffigkeit, Gewalttätigkeit. Haben wir das überwunden?
Nein.
Nein.
Also solange sich völlig egal, ob Mann oder Frau, wenn sie ja. oder er zum Beispiel sexuelle Gewalt anzeigen möchte, gefragt wird, wie kurz denn der Rock war oder wie denn das Verhalten war, das dazu ja. geführt hat, haben wir von diesem Zeitgeist nichts überwunden. Ich habe heute, Sonntag, der 15. März, noch bei Insta eine Story gesehen von einer jungen Schauspielerin, die mitten auf der Straße, und ich meine, wir sind mitten in Corona, ja. also dürfen eigentlich gar nicht mehr so viele Menschen auf der Straße sein, von einem vorbeigehenden Mann in den Schritt gepackt worden ist. Und solange solche Dinge für manch oder für offensichtlich noch viele Menschen, Männer, ja eigentlich, lustig und okay sind, haben wir den Zeitgeist Anfang der späten 70er, Anfang der 80er nicht mal ansatzweise überwunden. Irgendwelche Pseudo-Rapper, die Frauen per se erniedrigen, und dann wehren sich Frauen, die überhaupt niemand kennt, und die werden auf Twitter, YouTube und Instagram bloßgestellt.
Flair war das jetzt.
Und wenn sich andere dagegen stellen, werden die auch noch mit Tod und mit weiß ich nicht was bedroht. Dann haben wir das nicht überwunden. Dann mag es mehr Schutzräume und größere Bereiche geben, wo einem das nicht mehr so einfällt. Aber die harten Arschlöcher, die Frauen gefährlich werden. Und wenn man sich anguckt, wie viele Frauen heutzutage immer noch wegen irgendwelchen Pseudo-Erdings getötet werden und wie auch die sprachlichen Formulierungen gerade in dem Bereich sind. Ne? Tötet ein Mann ein anderer Mann, dann war es ein Gewaltverbrechen. Tötet ein Mann eine Frau, dann war es eine Beziehungstat. Eine Beziehungstat wäre, wenn Mann der Frau oder Frau dem Mann auf der Straße eine Backpfeife gibt. Aber sobald jemand anderen tötet, ist das Mord oder Totschlag. Das ist nichts, was man irgendwie schönreden darf. Und solange das passiert und es sowohl Polizei, also auch Statistiken so sehen und auch Politiker das so sehen, ist an dem Zeitgeist fast nichts, hat sich verschoben. Oder wenn eine Kita besonders dafür gelobt wird, weil da ein Mann arbeitet, dann haben wir nichts überwunden.
Plopp, 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 plopp.
Nur weil etwas schon immer so gewesen ist oder schon ganz lange so ist, es gibt keine Tradition darin, sich schlecht zu behandeln gegenseitig, egal auf welcher Ebene. Letztendlich, ich hasse das Wort Selbstoptimierung und tralala. Es gibt Dinge, da kann man ruhig auch so bleiben, wie man ist. Aber ich finde, man kann nie so bleiben, wie man ist, wenn man damit reihenweise Leute verletzt oder in ihrem Ich-Sein reduziert, einschränkt oder sogar kaputt macht. Und das fängt halt an mit so kleinen Dingen wie, dass man einen Film trotzdem gut finden kann, aber sich wünschen würde, dass die Szene anders laufen würde. Dass sie zumindest irgendwie anders aufbereitet ist.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das trifft so mein Gefühl. Ich würde sagen, wir machen einen Schluss.
Ja,
weil,
vielleicht.
Weil es ist, ich glaube, wir haben
alles gesagt.
Worauf wir zumindest in den Zusammenhang hinaus
ja.
wollten. Und daher wünsche ich noch einen schönen Tag.
Abend, Nacht, was auch immer.
Wo immer, was immer ihr auch sein mögt.
Jo.
Jo. Röttcast. Röttcast?
Röttcast.
Cast.